Ja, mein Name ist Ulrich Pöggel. Mein Studium liegt schon etwas zurück. Ich habe in den 70er Jahren Elektrotechnik studiert, Fachrichtung Nachrichtentechnik, und bin seitdem in verschiedenen Telekommunikationsunternehmen sowohl in der Planung als auch in der Technik tätig gewesen. Noch immer tätig, 5 Jahre muss ich noch, und dann bin ich hauptberuflich Amateur. Gut, das zur Einleitung. Wir wollen uns heute was anhören über Zeit und Positionsbestimmung, was auch beides ein bisschen miteinander zusammenhängt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist das Oberthema heute. 1978 gab es mal ein Bundesgesetzblatt, in dem die gesetzliche Zeit in Deutschland festgelegt wurde. Und es gibt da die mitteleuropäische Zeit, MEZ, beziehungsweise die mitteleuropäische Sommerzeit, die hier bei uns als gesetzliche Zeit im amtlichen und geschäftlichen Verkehr festgelegt wurde. Es gab da mal vorher eine alte Regelung aus einem Zeitgesetz von 1893, nach der im Deutschen Reich die mittlere Sonnenzeit am 15. Grad östlicher Länge als einheitliche Zeit galt. Wer von Ihnen hat eine Vorstellung, was 15 Grad östlich ist, wo das ungefähr liegt? Das ist in etwa die Grenze zwischen Deutschland und Polen jetzt. Das hat man mal damals als Maßstab genommen. Die ganze Welt hat man damals in 24 Zeitzonen eingeteilt. Die sind mal hier auf der abgewickelten Erdkugel gezeigt. Und das bezieht sich auf die Sommerzeit, was ich hier drauf habe. Sieht man da dran, dass hier oben den Grad Null rum, Greenwich, dass das in Gelb ist, plus eine Stunde, also in Sommerzeiten nur mal dargestellt, und man sieht, was so zeitlich zusammengehört. Das ist der große Bereich Skandinavien hier oben und bis Frankreich, Spanien hier unten rein, Teile von Afrika, in dem die gleiche Zeit gilt wie bei uns, und natürlich hier oben auch. Im Moment wären das plus 2 Stunden hier. Und das zieht sich mehr oder minder zusammenhängend über die Länder, dann über die Erdkugel mit plus nach rechts, mit minus nach links. Und natürlich gibt es dann auch irgendwo eine Datumsgrenze, die dazu gehört. Ja, weiter geht's. Die gesetzliche Zeit muss ja auch bekannt gemacht werden bzw. verbreitet werden. Und dafür ist bei uns die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit Abkürzung PTB, hat sicherlich schon mal jeder gehört, die sind dafür beauftragt oder damit beauftragt, die gesetzliche Zeit zu realisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und da das schon einige Jahre zurückliegt, ist das ein recht einfaches Verfahren, mit dem man das gemacht hat. Das ist ein Langwellensender auf der Frequenz 77 kHz, als DCF 77 bekannt. Und vermutlich wird in fast jedem Haushalt bei Ihnen irgendwo so eine Uhr stehen. Und sei es nur die Uhr in der Heizungsanlage, die heute meistens auch schon DCF 77 gesteuert ist. Ja, die Sekunde ist definiert als 9.192.631.770-fachste Teil der Periodendauer auf einem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturenniveaus des Grundzustandes von 133 Cäsiumatomen. Ist natürlich toll, können wir wenig mit anfangen, aber daraus hat man das abgeleitet. Und umgangssprachlich spricht man dann auch von den Cäsiumuhren, die dort stehen, wo die Uhrzeit abgeleitet wird. Davon steht nicht nur eine im PTB, sondern mehrere davon. Und das ist natürlich recht genau. Die Unsicherheit, Frequenzunsicherheit, ist besser als 1 × 10⁻¹⁵. Und diese Uhren bilden dann gemeinschaftlich die Grundlage für die gesetzliche Zeit in Deutschland. Diese gesetzliche Zeit wird dann an Bevölkerung, Nutzer, Industrie, Wirtschaft, Forschung unter anderem über den DCF 77 weitergegeben. Das ist eine relativ einfache Empfangsmöglichkeit. Zum Standort dieses DCF 77 Senders, das ist in der Nähe von Frankfurt in Mainflingen, 50 Grad Nord, 9 Grad Ost, fast genau. 25 Kilometer von Frankfurt entfernt, mit sehr hohen Sendemasten, die dort stehen. Denn 77 Kilohertz Langwelle ist die Wellenlänge sehr groß und da muss man entsprechenden Bodenabstand und entsprechende Antennenlänge natürlich auch haben. Hier einen kurzen Einblick in die Sendertechnik. Ja gut, sind nur graue Schränke, aber kann man mal zeigen. 50 Kilowatt Ausgangsleistung und das Ganze wird von der Media Broadcast GmbH dort betreut. Antennen sind 200 oder 150 Meter hoch und haben zum Ausgleich oben auch noch Dachkapazitäten drin. Das sagt sicherlich einigen, die sich mit Funktechnik beschäftigen, hier was. Ja, was da genau gehalten wird, ist nicht nur die Zeitinformation, die übertragen wird, sondern auch die Trägerfrequenz von 77,5 Kilohertz. Auch da kann man sich eine sehr genaue Referenz ableiten, um beispielsweise Sender zu steuern oder andere Sachen oder Frequenzzähler. Da gab es auch schon diverse Bauanleitungen dafür. Kann man also entsprechend dort ableiten, weil die hochgenau übertragen wird. Im Mittel 2 × 10⁻¹² weicht das ab und auf 100 Tage gesehen 2 × 10⁻³ durch die Atomuhren halt der PdB vorgegeben. So, wie hat man sich das damals überlegt von der Übertragung her? Das ist ein relativ einfaches Verfahren und eine einfache Kodierung. Man hat den Träger entsprechend im Sekundentakt abgesenkt und diese Absenkung ist mehr oder minder lang, nämlich wie hier 0,2 Sekunden oder 0,1 Sekunden wird der Träger abgesenkt und das lässt sich dann in dem Empfänger dieser Uhr auswerten. Die Trägerschwingung, die Restschwingung beträgt ungefähr noch 15% dann und deshalb kann man auch eine kontinuierliche Amplitude mit den 77,5 Kilohertz da noch rausziehen, dann gerät die Synchronisation nicht ins Stocken, wenn man das durch einen begrenzenden Verstärker schickt. Aber wir wollen uns erstmal mit der Zeitübertragung beschäftigen. Also 0,2 und 0,1 Sekunden sind zwei unterschiedliche Werten, die 1 und die 0 quasi, die wir übertragen können. Und dafür haben wir jeweils eine Minute Zeit, um so einen kompletten Datensatz zu übertragen. Sekundenmarken mit einer Dauer von 0,1 Sekunden entsprechen einer binären 0 und solche mit 0,2 Sekunden einer binären 1. Nun muss man natürlich für diesen Datensatz noch erkennen, wo fängt er an, beziehungsweise wo ist er zu Ende, sodass man entsprechend von da aus zählen und auswerten kann. Das macht man, indem man die 59. Trägerabsenkung weglässt und dann kann sich der Empfänger synchronisieren und sagen, jetzt kommt ein neuer Datensatz. Dieser Datensatz besteht aus den ersten, ich glaube 10, 11, 12, 13, 14, 14 oder 15 sind es insgesamt, wo seit einiger Zeit Daten, Wetterdaten übertragen werden, allerdings verschlüsselt. Zeige ich auch noch nachher was zu. Da gibt es so schöne Wetterstationen, zum Beispiel bei Konrad zu kaufen. Und man wundert sich immer, wo bekommen die Wetterdaten her. Auch die haben meist so einen DCF-77-Empfänger und werten diese verschlüsselten Daten aus. Das aber nur vorweg. Dann sind für uns die ersten interessanten Daten, sehen wir hier mit Minuten. Mit Stunden, Kalendertag, Wochentag, Kalendermonat und Kalenderjahr. Wenn man bedenkt, dass das schon über 30 Jahre her ist, dass man sich das ausgedacht hat, dann wird man sicherlich denken, was haben die für eine komische Codierung. 1, 2, 4 und 8 Minuten und 10, 20, 40 Minuten. Hätte man doch auch schöner machen können, hätte man auch in kürzeren Daten unterbringen können. Wir zählen ja nur bis maximal 60. Aber das ist eine Vereinfachung gewesen für die damals noch übliche Empfangstechnik, die mit TTL-ICs und Schieberegistern, Zählern und Ähnlichem aufgebaut waren. Das waren Uhren, da waren noch 30, 40, 50 ICs drin, um das nachher auf einer Digitalanzeige darzustellen. Ich hatte auch mal so ein Teil, habe ich leider vor einigen Jahren mal weggegeben, sonst hätte ich es heute als Muster zeigen können. Also wie man scherzhaft sagt, ein TTL-Grab, was noch mindestens 10 Watt an Leistung aufgenommen hat und richtig warm wurde. Was hat man gemacht damals? Man hat diese Daten hat man in ein Schieberegister gesteckt und hat die einmal durchgeschoben, bis die Technik da drin schaltungstechnisch gemerkt hat, aha, jetzt ist der Datensatz zu Ende, und hat dann stellenweise angezeigt, 1, 2, 4, 8. Das erinnert stark an den BCD-Code, den man nur in so einen Decoder für eine 7-Segment-Anzeige übernommen hat mit einem Speicherimpuls. Und schon hat man die letzte Stelle der Minuten gehabt. Das gleiche hat man mit den 10er-Minuten gehabt. Brauchen wir ja nur 10, 20 und 40. Das gleiche hat man mit den Stunden gemacht. Und ebenso mit Kalendertag. Wochentage, gut, das ist ein bisschen anders ausgewertet, aber gleiche Schemen hier ähnlich, dass man das stellenweise dekodieren konnte durch Schieberegister und einfach Speicher, wo man es eingelesen hat. War damals so, ja, Stand der Technik und das Einfachste, es auszuwerten. Enthalten sind da noch verschiedene andere Daten. Ich denke, da habe ich noch ein weiteres Bild. Ist vielleicht nicht von ganz hinten zu sehen. Aber hier nochmal zur Info. Wir fangen an mit dem ersten Bit oben, sagen wir mal so. Das ist die nullte Sekunde. Das ist immer eine Null. Dann haben wir Wetterinformationen von 1 bis 14 drin. Dann haben wir Antennenbit, was noch übertragen wurde. Und eine Info, ob eine Änderung von Sommerzeit auf Normalzeit stattfindet. Dann eine Info, ob wir mitteleuropäische Zeit, also die normale Zeit, die wir im Winter haben, dort überträgt, oder ob es die Sommerzeit ist, ist auch kodiert in diesen Z1 und Z2 drin. Auch auf eine Schaltsekunde wird hingewiesen hier drin. Und ansonsten, ja, Minuten, Stunden, Tag, Wochentag, Monat, Jahr wird alles übertragen. Und damit man dann auch kontrollieren kann, ob die ganzen Daten stimmen, ist ja auch wichtig, nicht, dass man was Falsches anzeigt, gibt es dort ein Prüfbit jeweils, ein Prüfbit für die Minute, für die Stunde, für das Datum. Und diese werden auch ausgewertet. Und wenn es nicht stimmt, dann kann man halt die Anzeige ausschalten oder blinken lassen oder sonst wie es auch bei den Uhren zu Hause passiert dann. Natürlich kann man sowas auch selber bauen. Habe ich vor einigen Jahren mal gemacht. Man sieht es hier noch 2014. Heute natürlich nicht mehr mit Schieberegistern und vielen TTL-ICs drin. Das geht einfacher. Heute reicht da ein Mikrocontroller, der da drin ist. Und ich habe noch einen Decoder für diese 7-Segment-Anzeigen mit eingebaut. Dann fehlt nur noch Ansteuerung der einzelnen Segmente. Das ist gemultiplext, also ist eine sehr übersichtliche Schaltung. Ist beim AATIS hier auch als Bausatz zu bekommen. Und man kann dort dann umschalten. Man kann wählen, was man angezeigt haben möchte, ob mitteleuropäische Zeit, ob UTC, was für die Funkamateure ja auch wichtig ist. Und das Datum dazu wahlweise oder in welchen Kombinationen man das möchte. Lässt sich also relativ einfach selber bauen, und dank Mikrocontroller-Technik ist das sehr, sehr geschrumpft gegenüber den 80er Jahren und 70er Jahren, was wir da hatten. Wie das aussieht im Einzelnen, kann ich auch nochmal zeigen. Wir haben hier einen kleinen Mikrocontroller drin mit einer Quarzfrequenz, die, falls der Empfang mal gestört ist, die weitere Steuerung der Uhr übernimmt. Das wird ausgewertet da drin. Auch die Prüfbits werden ausgewertet. Und wenn so ein Datensatz richtig eingelesen ist, dann wird der zur Anzeige gebracht dort. Überwacht wird noch mit den Leuchtdioden das, was an Impulsen über DCF-77 mit Trägerabsenkung reinkommt. Und man kann dann diese eine LED blinken sehen, 200 Millisekunden oder 100 Millisekunden, und kann kontrollieren und kann sogar dann sehen, wo ist der Minutenwechsel. Dann bleibt nämlich diese Unterbrechung aus. Die weiteren Anzeigen sind hier drin für UTC bzw. MEZ oder MESZ, was angezeigt wird, damit man das von vornherein sehen kann. Macht sich gut als Stationsuhr, das Teil, oder auch als Deko. Sieht ganz nett aus. Wir haben auch an unserem Stand gegenüber, haben wir ein Muster stehen, da wurde das in so ein schönes blaues Gehäuse eingebaut. Das sieht ganz nett aus dann. Ja, die Reichweite dieses Signals, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, liegt etwa so um die 2000 Kilometer. Das heißt, das geht nicht nur von Mainflingen bei Frankfurt innerhalb von Deutschland, auch weitere Länder, wenn ich die Ringe sehe, hier mit 500.000 Kilometer sind wir irgendwo bei Rom in der Ecke. Und wenn es gut geht mit 2000 Kilometer, dann erreichen wir hier den letzten Zipfel von Spanien, gehen hier Richtung Nordafrika damit rein und gehen auch oben in die skandinavischen Länder noch rein. Das ist so die Reichweite, die zwischen 1900 und 2100 Kilometer schwankt in der Nacht. Da geht es etwas weiter dann auf der langen Welle. Ja, Nutzen mit Hilfe dieser Trägerfrequenz, was ich vorhin schon angesprochen habe, kann man ja auch eine Synchronisation von irgendwelchen Hochfrequenzgeneratoren, Sendern oder Messsendern machen, die danach geregelt werden. Außerdem bei der Bahn die ganzen Zeitsysteme. Wir wollen ja, dass unsere Züge pünktlich fahren und dass natürlich in 17 Uhr in München auch 17 Uhr in Hamburg ist. Deswegen wird es halt an alle gleich verbreitet. Die ganzen Uhren werden damit gesteuert. Auch bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten wird es darüber gesteuert. Die leiten das davon DCF-77 ab. Und Tarifschaltuhren gibt es sicherlich auch noch. Ich weiß nicht, ob Elektroheizungen noch so verbreitet sind. Auch da gibt es sowas, dass da umgeschaltet wird. Und auch die können damit synchronisiert werden. Ja, wir als Privatperson sind inzwischen die häufigsten Nutzer von diesen DCF-77-Empfängern. Es gibt mittlerweile schon Armbanduhren, die darüber gesteuert werden. Es gibt auch normale Wanduhren mit analoger Anzeige, die darüber synchronisiert werden. Ist ganz nett dazu zu schauen, wenn die sich stellen, wenn der Zeiger dann immer rundherum läuft. Also in jedem Haushalt sind da wahrscheinlich mehrere von diesen Dingern als Armbanduhren, als Wecker, als Stand- oder Wanduhren eingesetzt. Und die Zeit ist recht genau. Man kann sich darauf verlassen dann. Ja, was haben wir noch an Informationen? Es gibt natürlich auch Zeitübertragungsverfahren mit Satelliten. Da spreche ich im zweiten Teil drüber. Die Zeit wird auch über unsere GPS-Satelliten übertragen, die wir hier empfangen können. Nur sowas kann man natürlich innerhalb von Gebäuden nicht mehr empfangen. Das geht in den wenigsten Fällen. Gut, mit neuen Geräten in Fensternähe mag das schon gehen. Aber diese Langwellensignale haben natürlich den Vorteil, dass sie auch in die Gebäude eindringen und nicht durch Bäume abgeschattet werden oder irgendwelche Hochhausbebauung in der Nähe. Der Empfang ist da doch relativ sicher. Es sei denn, wir können ihn natürlich auch stören, indem wir Schaltnetzteile haben, die schlecht gefiltert sind, wo die Schaltfrequenzen vielleicht in der Nähe dort oder auf der halben oder Drittel Frequenz liegen, wo entsprechende Oberwellen dann diesen DCF-77-Empfang stören. Die Möglichkeiten sind natürlich da und habe schon einige Schaltnetzteile gesehen, wo aus Kostengründen aus Fernost dann Entstördrosseln und Kondensatoren weggelassen wurden. Und die machen natürlich ein ordentliches Störspektrum. Genauso wie es Fernsehempfänger machen können. Schlimmer war es bei der alten Röhrentechnik. Da konnte man bei einem Röhrenfernseher innerhalb, zwei Meter Umkreis, konnte man keinen DCF-77-Empfang machen. Das hat nicht funktioniert. Aber die sterben mittlerweile aus. Aber Schaltnetzteile können das genauso. Also so eine Uhr sollte man deshalb nicht in der Nähe von Schaltnetzteilen oder einfachen Schaltnetzteilen und zum Teil auch in Low-Cost-Beleuchtungseinrichtungen, die mit LED-Beleuchtung betrieben werden. Auch da gibt es gute und schlechte. Meistens wird da die Spannung auch etwas zerhackt und es ist ein Schaltnetzteil drin. Auch da sind gegebenenfalls Störungen zu befürchten. Aber die kann man ja entsprechend aussuchen dann. Ja, Wetterdaten hatte ich angedeutet vorhin. Hier gibt es so Wetterdaten. Wer so Wetterstationen vorfindet, die es für wenig Geld beispielsweise bei Konrad und bei anderen Versandhändlern und auch im Internet, eBay und überall gibt, die beziehen ihre Informationen auch über DCF 77, über diese ersten 14 Bits, die da übertragen werden. Und da gibt es auch eine Einteilung. Das hat eine Firma Meteo Time unter sich und die haben eine ganze Menge Regionen, müssten 60 Stück sein insgesamt, haben die unseren Bereich hier, in dem man DCF 77 empfangen kann, unterteilt. Gut, ist von hinten sicherlich jetzt nicht zu sehen, aber man hat mal einen Überblick, wo wir irgendwo liegen, müsste hier so in diesem Bereich jetzt sein. Da werden übertragen für die ganzen Regionen Höchstwerte für den heutigen Tag, Tiefstwerte für den heutigen Tag, das Wetter für morgen, Höchst- und Tiefstwerte und für den dritten Tag und Wetteranomalien und Winddaten sind da auch noch mit drin. Für ja, Tiefstwerte hat man nicht mehr mit reingenommen. Das Ganze wird kodiert übertragen, ist nicht so einfach zu dekodieren. Allerdings gibt es im Internet schon einige Quellen, da scheint jemand was rausgefunden zu haben. Das wird auch mit Schieberegistern gemacht und die Daten nochmal verknüpft und ist nicht ganz so einfach zu machen. Aber wer es will, der wird es auch übers Internet rausfinden und es wäre auch für einen Mikrocontroller kein Problem. Aber die haben halt ihre Lizenz da drauf von Meteo Time und deswegen ist das Ganze verschlüsselt. Mal schauen, ob ich da nochmal ein Beispiel habe ich da nicht zu. Nur das, was hier unten drin steht an Informationen, beispielsweise für einen Bereich, ist das so die Bitfolge für Wetterdaten, die mal für die Region 57 als Tiefstwerte übertragen wurden. Donau-Esching, Baden-Württemberg, Schwarzwald, Schwäbische Alb gehört dazu. Wurde hier an dem Datum mal gesagt 6 Grad, tagsüber sonnig und in der Nacht klar. Das ist also so kleine Informationen, die dort rübergegeben werden und die diese Wetterstationen dann anzeigen und wo man auch so eine Vorschau bekommen kann. Ja, das wären so die Informationen, die ich zum DCF 77 geben kann. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, wo ich was über GPS zeigen werde. Ja, damit sind wir beim zweiten Teil, die Positionsbestimmung. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich orientieren oder die Position bestimmen anhand von Sternen bzw. Planeten. Man kann Sonnenstand unter Berücksichtigung von Tages- und Jahreszeit nur so als Beispiel mal zur Orientierung nehmen, aber zur genauen Standortbestimmung natürlich nicht. Orientierung an Bauwerken, Gebirgen, Flüssen, Straßen ist auch eine Möglichkeit. Nur muss man dann auch eine entsprechende Karte haben, muss wissen, in welche Richtung man diese sieht, Karte einordnen, Richtungen festlegen, dann könnte man auf der Karte auch seine Position bestimmen. Und wenn es ganz schlimm kommt und gar nichts mehr geht, ja, es soll auch Leute geben, die zumindest auf die Himmelsrichtung schließen können aufgrund der Bemoosung von Bäumen. Auch das soll möglich sein. Ich selber habe es noch nicht probiert. Und diejenigen, die in der Stadt wohnen von Ihnen, die werden sagen, ich kann die Richtung doch an den Satellitenantennen erkennen. Die zeigen auf 180 Grad ungefähr. Auch das geht, aber die Position bekommt man da natürlich nicht mit raus. Der erste Kompass wurde mal um 1188 nach Christi erwähnt. Und diese Kompassnadel, wie wir ja alle wissen, richtet sich nach dem Magnetfeld der Erde aus und geht in Richtung des oder zeigt in Richtung des magnetischen Nordpols. Also ist auch nur eine Komponente, eine Richtung, die wir feststellen können. Im 17. und 18. Jahrhundert ging die Entwicklung dann ein bisschen weiter. Oxtant, Sextant, Da werden wir sicherlich im nächsten Vortrag was drüber hören hier, wie man anhand der Sterne dort seine Position bestimmen kann, was auch in der Schifffahrt früher üblich war. Das kommt hier auch. Aber in der Neuzeit ist das natürlich durch Elektronik und Satellitennavigation abgelöst. Das ist auch wetterunabhängig, da brauchen wir keine klare Sicht und ist außerdem viel genauer. Angefangen hat das Ganze mal mit einer Entwicklung aus Amerika in den 70er Jahren, eigentlich nicht für die Privatleute gedacht, sondern fürs Militär, um dort Positionen zu bestimmen. Offizielle Bezeichnung für dieses GPS-System ist NavStar-GPS. Ist auch, schon wieder die falsche Taste. Habe irgendwie zu kurze Finger heute. Ja, Entwicklung war in den 70er Jahren dafür und so richtig in Betrieb sind ja eine ganze Menge Satelliten, die man hochschießen musste, ist das Ganze seit 1995 und ab dem Jahr 2000 mit hoher Genauigkeit. Früher wurden diese Daten noch künstlich etwas verschlechtert. Das hatte militärische Hintergründe. Da hat man das noch nicht mit hoher Genauigkeit freigegeben. Satelliten, es sind mindestens 24, die man dafür braucht, die die Erde umkreisen, auf etwa 20.200 an Höhe. Und Geschwindigkeit haben die Dinger 11.200 Kilometer pro Stunde. Das Ganze ist mit dieser Mindestzahl so ausgelegt, dass man immer eine ganze Reihe von Satelliten sieht. Denn wie wir später noch sehen, braucht man mindestens 3 Satelliten, um die Position exakt zu bestimmen. Und wenn man noch mindestens einen 4. dazu hat, dann kann man auch die Höhe bestimmen. Aber das ist ein besonderes Thema. Ja, mit einem Satelliten könnten wir theoretisch nur eine Entfernung messen und das kann ja quasi unter Umständen einem ganzen Kreis auf der Erdoberfläche entsprechen. Wenn der Satellit genau irgendwo drüber steht, ziemlich ungenau, brauchen wir nicht, geht nicht. Mit 2 Satelliten haben wir immerhin nur noch 2 Schnittpunkte, die wir drauf haben. Wie das dann funktioniert, erzähle ich gleich noch, was da ausgewertet wird. Und mit 3 Satelliten, so wie hier, kann man den Punkt auf der Erde schon recht genau bestimmen. Wobei die Erde natürlich nicht genau rund wie eine Kugel ist, sondern aufgrund der Anziehungskräfte unserer Erdtrabanten und sonstigem nicht und Gebirge, Täler und was wir noch haben, eben nicht ganz ideale Kugel ist. Da müssen also viele Daten noch zusätzlich übertragen werden. Was man macht bei diesem GPS, ist im Prinzip die Laufzeit auszuwerten. Die Laufzeit von dem sendenden Satelliten 1, 2 und 3, die alle empfangen werden von unserem Empfänger und die zu einer ganz bestimmten Zeit senden. Damit man das auswerten kann, müssen da ziemlich genaue Uhrzeiten vorhanden sein. Und die Uhrzeiten müssen sowohl in den Satelliten sehr genau sein, die da ausgesendet werden, als auch in unserem Empfänger, denn wir wollen ja die Laufzeit dazwischen haben, die bekanntlicherweise mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zukommt, das Signal, also 300.000 Kilometer in der Sekunde. Und das muss dann ziemlich genau ausgewertet werden, diese Geschichte. Selbst wenn das nur eine tausendstel Sekunde abweicht, dann sind das schon Riesenhausnummern, dann sind schon 300 Kilometer Abweichung. Bei 300.000 Kilometer pro Sekunde ist ein Tausendstel 300 Kilometer. Also müssen die super, super genau sein, beziehungsweise sie müssen synchronisiert werden. Die genaue Uhrzeit in den Satelliten stellt man sicher dadurch, dass dort auch Atomuhren drin sind, genauso wie sie bei uns in der PTB stehen, nur wahrscheinlich ein klein wenig kleiner. Und davon meist 2 Stück, die da oben drin sind. Und die werden dann auch von Zentralstationen, von Steuerstationen überwacht und gegebenenfalls nachgesteuert. Nun haben wir nur noch das Problem, dass wir die Uhr in unserem eigenen Empfänger, den wir haben, auch synchronisieren müssen. Und da haben wir sicherlich keine Atomuhr drin. Würde sicherlich den Kostenrahmen und auch die Größe sprengen von dem Gerät, was wir mit rumschleppen wollen. Deswegen wird da eine normale quarzgesteuerte Uhr drin sein. Und diese quarzgesteuerte Uhr in unserem Empfänger, die muss entweder gestellt werden oder es muss die Abweichung gemessen werden, die sie zu der wirklichen Uhrzeit hat, damit man das nachher rausrechnen kann. Die beiden Möglichkeiten gibt es dafür. So, und wenn wir jetzt so wie vorhin mit 3 Satelliten die Schnittpunkte haben, kann es da trotzdem noch Abweichungen durch minimale Uhrzeitabweichungen geben. Und dies kompensiert die Software in diesen GPS-Empfängern dadurch, dass sie das Signal eines 4. Satelliten empfangen. Und dann wird es so lange gestellt und geschoben, die Uhrzeit, bis sich wirklich nur noch ein Punkt ergibt. Und dann ist das so genau mit den ganzen Daten, die wir von dort oben bekommen, dass wir sogar die Höhe bestimmen können. Komme ich aber noch drauf. Also jeder Satellit mit einer oder mehreren Atomzeituhren. Gleichzeitig haben wir damit natürlich ein einheitliches Zeitsystem für die ganze Erde bei uns. Und Satellitennachrichten, ja, die setzen sich aus sehr viel Daten zusammen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal so einen GPS-Empfänger hatte, der längere Zeit nicht in Betrieb genommen wurde. Dort werden auch die kompletten Satelliten- und Bahndaten werden dort mit übertragen. Und eine komplette Datenübertragung für einen Empfänger, der, ich sag mal, einen Monat stillgestanden hat und eigentlich nicht mehr so die richtige Uhrzeit hat und die Daten alle verloren hat und es stimmt nichts mehr, das braucht ungefähr 12 Minuten. Das heißt, ein Kaltstart eines GPS-Empfängers kann 12 Minuten dauern, bis er vernünftige Daten und eine Position anzeigt. Gut, heute mit den modernen Lithium-Akkus, die relativ lange ihre Energie halten, wird die Uhr da drin weiterlaufen in den Geräten und so ist zumindest die Uhrzeit noch vorhanden. Und dann wird es wesentlich schneller gehen, dann ist es in einer halben bis einer Minute getan, dass der wieder eine relativ genaue Position schon anzeigt. Und wenn ja die Laufzeit genau bestimmt wird, garantiert man bei diesem GPS-System eine Abweichung von der Uhrzeit, die dort auch mit übertragen wird, von maximal einer Mikrosekunde. Also schon relativ genau und für uns als Privatleute wahrscheinlich von der Uhrzeit her schon uninteressant. So, ich sagte was von Kontrollstationen, die es gibt. Die befinden sich hier oben. Nordamerika in der Ecke. Und da wird 24 Stunden am Tag werden diese Aussendungen der Satelliten kontrolliert und von dort werden auch Bahndaten korrigiert, eventuell die Satelliten nachgesteuert, denn die Bahn nicht mehr stimmt oder nicht mehr passen sollte, beziehungsweise die Daten dann hochgeschickt, damit sie zu uns als Nutzer übertragen werden können. Falls mal zu einer Fehlfunktion kommen sollte, dass so ein ganzer Satellit ausfällt oder nicht mehr richtig funktioniert, wird er auch abgeschaltet oder als defekt gekennzeichnet und dann werden die Daten nicht mehr verwendet dafür. In welchem Frequenzbereich arbeiten die? Das ist bei 1,5 Gigahertz so in dem Dreh. Also Wellenlänge nicht allzu hoch. Es wird sogar auf 3 verschiedenen Frequenzen in diesem Bereich gesendet, wobei aber nicht alle für privat zugänglich sind. Das heißt, die sind kodiert dann. Man könnte sie zwar sehen, aber nichts mit anfangen. Empfangen könnte man sie. Und dort gibt es verschiedene Codes. Ups, schon wieder zu weit. Das ist der CA-Code, der für alle freigegeben ist, für die zivile Nutzung. Und es wird auch noch überlagert ein PY-Code, der ist präziser, wesentlich genauer noch, aber verschlüsselt nur für die militärische Nutzung. Die übertragenen Datensignale sind unter anderem 1500 Bit für die Navigationsnachricht. Das sind nur die kleinen Daten, die dort runterkommen. die kommen relativ oft pro Sekunde dann runter und können ausgewertet werden. Also im Prinzip spräche nichts dagegen, wenn man bei der zivilen Nutzung sogar 10-mal in der Sekunde diese Daten auswerten würde und entsprechend ausrechnen und berechnen. Gut, das ist natürlich nur für extrem schnell sich bewegende Stationen oder Fahrzeuge überhaupt nützlich dann die Geschichte. Aber so Standard ist einmal pro Sekunde, dass dort aktiviert wird oder aktualisiert wird, so muss ich sagen. Ja, was ich auch schon angedeutet habe zur Initialisierung der Geräte, das sind die Almanach-Daten, die dort mit den groben Bahndaten übertragen werden. Die brauchen dann 12 Minuten. Also wenn wir einen GPS-Empfänger haben, der alles vergessen hat, muss er die erst rauslesen und dann warten wir 12 Minuten und werden ungeduldig. Nun ein bisschen zur Technik. So ein GPS-Empfangsmodul kriegt man mittlerweile für ein paar Euro aus Fernost zugeschickt, ist so groß, etwas größer wie ein Eurostück. Hier ist das mal von beiden Seiten zu sehen. Da ist gleich die Antenne mit dran. Abgestimmt hat man hier durch Einfräsungen, damit die Antenne auch genau zur Frequenz passt, hat man das ein bisschen korrigiert. Und hinten ist gleichzeitig noch eine Platine mit und der Chip ist da drunter. Und dieses Ding schmeißt uns dann schon die Daten, die wir zum Navigieren bringen, raus. Frequenz hatten wir gesagt, 1,5 Gigahertz. Eine sehr, sehr gute Empfindlichkeit. Den Technikern wird es was sagen. Für einen Kaltstart minus 148 dBm und für einen Warmstart, also mit vorhandenen Daten schon eingelesen, nur kurz ausgewiesen, minus 163 dBm, das sind schon ganz tolle Empfindlichkeiten. Was gibt es dazu noch zu sagen? Die Auflösung nachher im Endeffekt, die uns dieser Chip dort drin berechnet, sind in der Geschwindigkeit 0,1 Meter pro Sekunde. Zeitgenauigkeit 10 Nanosekunden und arbeiten tut dies im zivilen Bereich bis zu einer Höhe von 18 Kilometern. Darüber nicht, das hat man ausgespart aus Sicherheitsgründen, damit keine Raketen mitgesteuert werden. Also bis 18 Kilometer Höhe und bis zu einer Geschwindigkeit von 515 Meter pro Sekunde werden wir wahrscheinlich mit unseren Autos auch nicht erreichen, aber andere Fahrzeuge können das sicherlich. Beschleunigung 4G und Daten einmal oder 10-mal pro Sekunde und herauskommen tut das Ganze in einem seriellen Protokoll mit 9600 Baud. Das ist mal so ein Blockschaltbild von so einem Gerät. Man kann da noch eine externe Antenne anschließen. Die eigene Antenne ist dran. Betriebsspannung und hier ist was Wichtiges, eine Backup-Spannung. Das ist, damit die interne Uhr weiterläuft und wir dann auch einen Warmstart mal machen können, wenn das nicht Tage außer Betrieb war. Dann geht's schneller. Braucht nur ein paar Mikroampere, um das aufrecht zu erhalten. Nun können wir das Ding auch steuern. Wir können ihm Daten reinschicken, was man unter Umständen für eine besondere Art von Differential GPS braucht, wo man einen definierten Standort hat, wo auch so ein GPS-Empfänger steht und der dann Daten sendet und die entsprechend korrigieren kann, weil er genau weiß, wo er ist. Die könnte dieses Teil uns senden. Sowas wird bei der Vermessung dann verwendet. Und dann wird das super genau. Ich will mal kurz was über die Protokolle erzählen, die dort rauskommen, was man so auswerten kann. Die zwei bekanntesten habe ich mir mal rausgesucht hier. Hier sind sie alle dargestellt. Das Ganze nennt sich NMEA-Protokoll. Und dort kommen Daten raus, die nennen sich GGA. Da ist Zeit, Position drin, also nur eine Minimalgeschichte. Und GSA gibt es dann noch. Da ist was über die aktiven Satelliten noch mit drin. Dann gibt es ein GSV, da sind die Satelliten und noch Informationen zu den Winkeln, sowohl als Nord über Ost, als auch im Erhebungswinkel mit drin und ein Signal-Rausch-Verhältnis. Zeige ich nachher noch, wie sowas, so eine Auswertung dann mal aussieht. RMC-Daten gibt es noch, wo Zeit, Datum, Position und auch Richtung und so weiter mit drin ist. Das wird dann schon etwas komplizierter, aber dank Mikrocontroller heute problemlos in kürzester Zeit auswertbar, die Geschichte. Hier oben ist mal so ein Datensatz gezeigt. Vor 10 Jahren habe ich sowas auch noch mal selber programmiert. Da gab es für Arduino noch keine fertigen Programme dafür, die man nur reinlädt. Also so ein Arduino kann das problemlos dekodieren und auch zur Anzeige bringen. Ist ein ganz nettes Bastelobjekt, was man wahrscheinlich komplett für 20 Euro machen kann. Ja, in diesem GPRMC-Protokoll sind drin die Uhrzeit in UTC, dann Status, ob irgendwelche Fehler aufgetreten wird, ob es gültig ist oder nicht. Wenn gültig, dann können wir die Daten anzeigen. Dort ist die Länge drin, dort ist die Breite drin. Dann wird es angezeigt, ob es nördlich, südlich, östlich oder westlich ist, die ganze Geschichte. Eine Geschwindigkeit ist noch dabei, den Kurs und das Datum und bestimmte Abweichungen, die hier noch mit drin sind, zeigt er uns auch an. Das wäre dieser RMC-Datensatz. Der GGA ist einer der weiteren interessanten. Da ist auch Uhrzeit, Länge, Breite drin und die gebrauchten Satelliten, die er zur Berechnung gehabt hat, die gibt er hier auch noch an und gibt auch eine Höhe in Metern an. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein, wie er das macht. Hier gibt es so verschiedene Informationen, die dort miteinander kommen. Da wird an Rohdaten quasi, in wie man die Erde mal konstruiert und abgelegt hat als Ellipsoid. Da gibt es natürlich in Wirklichkeit Abweichungen von. Und man will ja eigentlich bei uns hier die Höhe über dem Meeresspiegel haben. Deswegen muss man da ein bisschen rechnen. Und da werden Teil der Daten vom Satelliten runtergesendet und ein Teil ist auch in dem Gerät abgespeichert selber, so dass man doch, wenn man mehr Satelliten empfängt, eine relativ genaue Höhenangabe bekommt. Hier mal eine Information dazu, wie die Höhenangaben sich zusammensetzen. Hier gibt es ein Ellipsoid, mit dem die Höhe oder die Erdhöhe so in etwa angenähert wurde, ganz im Groben. Und dann gibt es noch die sogenannte Geoidhöhe, wo man dann die Höhe zeigt, wo, wenn überall Wasser auf der Erde wäre, 0 Meter über NN, also Meeresspiegel wäre. Und da das nicht ganz rund ist um die Erde, wenn der Mond irgendwo steht, verändert sich das. Und so verschiedene andere Sachen von der Gravitation spielen da natürlich auch noch eine Rolle. Da hat man also diesen Geoid als Erdoberfläche und da dies von oben dann natürlich berechnet werden muss, werden diese ganzen Daten miteinander verglichen, die Daten, die er im Speicher hat, die Daten, die vom Satelliten kommen, der weiß ja nicht, wo wir sind und deswegen bezieht der sich auf den Ellipsoiden und natürlich die Höhen, die wir geografisch haben, die müssen dort auch mit abgelegt werden und berechnet werden dann soweit. Also das ist eine relativ komplizierte Angelegenheit, die Höhe dort von der Erdoberfläche bezogen auf NN zu bestimmen. Ja, das hatte ich im Prinzip schon alles gesagt, eben erklärt. Für einen portablen Einsatz gibt es seit etlichen Jahren schon von mehreren Firmen. Eine der bekannten ist Garmin, so kleine Geräte, sehen aus oder haben ungefähr Handygröße und die haben Satellitenantenne oben drin und haben auch Kartenmaterial, was dort drin abgespeichert ist. Und dieses Kartenmaterial ist sehr, sehr genau, wie man hier sieht. Das ist eine topografische Karte, wie man sie auch in Papier aus früheren Zeiten kennt. So ist das mit Höhenlinien und allem drin abgelegt. Also hier könnte man das relativ genau bestimmen und braucht gar keine Karte mehr mit sich zu führen. Da sind es nicht nur Positionen östlich, westlich, nördlich, südlich, sondern man kann es direkt im Gelände sehen, kann sich orientieren und es stehen auch Flüsse, Städte und sonstige Sachen damit drin. Natürlich kann sowas heutzutage auch schon jedes Smartphone. Dort ist GPS mit eingebaut. Und ich habe bei mir vor der Tür hier letzte Woche mal so ein Foto gemacht. Ich hoffe, es ist trotz Spiegelungen einigermaßen zu erkennen. Auf der rechten Seite erstmal 29525 Uelzen. Das ist mehr im nördlichen Bereich, so Mitte zwischen Hamburg und Hannover. Dort besteht die Möglichkeit, wenn man über Google sich so eine Karte aufruft, tippt da nur ungefähr die Ortsbezeichnung ein, Uelzen zum Beispiel, und hat dann GPS eingeschaltet, dann zeigt er einem automatisch innerhalb dieser Karte die Position an. Samt Straßennamen und allem. Also heute kein Problem mehr. Es sei denn, der Akku ist irgendwann mal leer. Und der hält mit GPS zusammen dann nicht mehr so lange. GPS selber kann man auch dazu benutzen, um sich die Koordinaten anzuzeigen. Hier 52 Grad, 55,518 nördlich und 10 Grad, 31,678 östlich. Das ist auch schon recht genau. Wer was mit anfangen kann oder will, der könnte in der Karte dann nachschauen, wo es ist. Aber ist ja heute viel einfacher, stellt er einem dar. Und dann die Höhe hier, 44 Meter, ist nicht allzu hoch, aber ist halt Flachland bei uns oben. Die Uhrzeit kommt mit dazu. Und was interessant ist noch, ist diese Zeile hier oben. Alles, was hier so als grüne Türmchen rausguckt, das sind aufgereiht die Satelliten, die er gerade sehen kann und empfangen kann. Und das sind 11 Stück insgesamt, die er nutzen könnte hier. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 11 Stück sollen es insgesamt sein. 11 von 20, die theoretisch sichtbar wären. Aber ich habe hinterm Haus gestanden, also eine Richtung war wahrscheinlich abgeschottet. Und er zeigt dann auch die Satelliten in diesem, ja, ich sag mal, Koordinatenkreuz als grüne Punkte an, wo sie quasi aus meiner Sicht stehen dann, von meinem Standort hier in der Mitte aus. Das ist schon recht genau und imposant. Bei jeder Bewegung ändert sich die ganze Geschichte und Geschwindigkeit würde einem auch noch anzeigen hier drin. Also alle Daten werden geliefert, sofern das Smartphone denn noch funktioniert. Ja, Quellenangaben dazu. Zum Schluss CDN, Shop, Adafruit macht viel mit GPS. Denn die Firma Covoma hat was dazu gegeben über umfangreiche Beschreibungen zu GPS. Ideenexpo ist mit eingeflossen und auch Wikipedia. Und das soll es dann soweit, wenn keine Fragen mehr sind, mit meinem Vortrag gewesen sein.